alles das, was ihr einführt auf der Menschseite. Also wo ist die Brücke zum EBIT? Warum machst du das, außer dass es einfach nett ist?
Ja, als CEO bin ich natürlich auch betriebswirtschaftlich getrieben. Aber alles, was wir jetzt diskutiert haben, zahlt auf die Performance des Unternehmens ein. Groß geschrieben, unterstrichen. Und wir werden am Schluss das auch im EBIT sehen. Ich glaube, die Maßnahmen von Investment her sind überschaubar. Ich sehe, wir werden dadurch ein super Arbeitgeber, wir werden dadurch ein besserer Platz zum Arbeiten. Die Leute haben Freude an der Arbeit. Wenn sie Freude an der Arbeit haben und nicht sich mit viel Politik auseinandersetzen müssen, dann sind sie produktiver. Und dann ist auch der unternehmerische Teil und der betriebswirtschaftliche Teil erfüllt.
Rebellentalk, dergroßefreiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Rist aus einem stürmischen Hamburg. Moin, moin.
Ja, wir schauen in den weiß-blauen Himmel, Norminga. Ja, unser Gast, dem scheint die Sonne auf den Kopf. Was ist hier wieder falsch in Deutschland, während wir mit unserer derbe Regenklamotte durch die Gegend laufen?
Er sitzt in der Sonne, ja. Ist doch schön.
Servus nach München, lieber Bernd. Schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, moin, moin nach Hamburg. Ja. Dass ich dabei sein darf. Den Sturm, den hatten wir gestern in München. Hat sie mich zugeschlagen.
Ja, also das ist ein wunderschönes Hintergrundbild. Es ist einfach ein Traum, muss man schon sagen. Ne?
Ja. So ist es ja. Jeden Tag in München, weißt du.
Ach so, ist das jeden Tag bei euch so. Ja, und dann auch noch die Brezen. Ja, mei.
Und jetzt motivieren wir alle Hörer, auch mal den Vlog, Podcast ja, genau. zu sehen, damit auch diese schönen Bilder mal gesehen werden können.
Ja, und man muss so erfolgreich sein wie du, dass man dann so einen Blick über die Stadt genießen kann, ne?
Ja, das ist so, wenn ich hinten aus meinem Office rausschaue, dann habe ich das jeden Tag.
Was jetzt keiner sieht, ist, dass er in so einem Büroraum sitzt.
Ja, genau. Der Greenscreen gequietscht da im Hintergrund. Hoffentlich fällt die Leinwand nicht um, während wir miteinander reden. Ja, also, lieber Bernhard Lang, du bist ein sehr erfolgreicher Unternehmer in der IT. Wir haben uns kennengelernt über einen gemeinsamen Bekannten und du hast für eine Firma gearbeitet, die ich sehr, sehr häufig auch erwähne im Zusammenhang mit der stärkenorientierten Führung. Und du bist dafür maßgeblich verantwortlich gewesen. Und deswegen ist es mir als Clifton Strengths Stärkencoach eine besondere Freude, dass wir jetzt mal einen leibhaftigen Chef am Mikro haben, der mit diesen Themen tagtäglich gearbeitet hat. Aber sag doch einfach ein bisschen was zu dir selber, zu deinem Werdegang. Das kannst du viel besser als wir.
Genau. Also zu den Strengths-Finder muss ich gleich dazu sagen, da war ich Teilnehmer im Management und Unterstützer, aber jetzt nicht derjenige, der das maßgeblich initiiert hat. Da hat man einen ganz tollen Kollegen dafür, da kann ich gleich noch ein bisschen was dazu erzählen, der viele solche Initiativen gestartet hat. Genau, zu meiner Person, mein Name ist Bernhard Lang. Viele kennen mich auch unter dem Namen Bernd Lang, das ist immer ein bisschen Verwirrung bei mir. Ja. Ich habe sehr viel internationales Geschäft gemacht und habe immer festgestellt, wenn ich mich als Bernhard vorstelle, dann verstehen die das leichter. Den Burns, mit dem konnten sie alles nichts anfangen. Ja, dann haben sie es so falsch geschrieben, dass ich immer gesagt habe, okay, also Bernhard ist auch mein wirklicher Name, aber ich höre auf beides. Ich bin 51 Jahre alt. Ich lebe in der Nähe von dem Bild, was ihr da hinter mir seht, im Westen von München. Also um ehrlich zu sein, von hier aus sieht man es nicht, weil das ist ein ganz flaches Land. Und ich muss da ein paar Kilometer fahren und so einen Hügel raufgehen. Dann habe ich die Chance auf so eine Sicht, aber das passiert vielleicht 4-5 Mal im Jahr, würde ich sagen, bei Föhnlage, dass man sowas hat wie dieses Bild da hinter mir. Also da muss ich ehrlich sein, wenn hier lauter Immigranten aus Hamburg bekommen danach. Bin verheiratet, habe 3 Kinder, lebe also im Westen von München und beruflich bin ich jetzt über 25 Jahre in der IT-Branche, habe mich immer mit dem Thema Enterprise-Software beschäftigt, habe meine Karriere als Werkstudent bei der MSG, das ist also die Firma, die auch den StrengthsFinder angewendet hat, unter anderem. Da habe ich begonnen als Werkstudent, da waren wir so 350 Mitarbeiter, da war ich bei den ersten SAP-Projekten damals dabei. Und dann hatte ich die Gelegenheit, so eine bestimmte SAP-Lösung zu lernen. Das war die Handelslösung damals, als die SAP damit begonnen hat, sich zu vertikalisieren. Und das war dann so high on demand und wurde weltweit verkauft, dass die SAP gemeint hat, ob ich nicht Lust hätte, für sie zu arbeiten. Das habe ich dann geehrt, das habe ich dann gemacht. und habe für die SAP ein paar Jahre internationales Beratungsgeschäft gemacht, war in Australien, in Nordamerika, bei den größten Händlern in Skandinavien. Also habe viel von der Welt kennengelernt und habe mich irgendwann der Gründer und Eigentümer der MSG wieder angerufen und hat gesagt, er will jetzt auch internationales Geschäft machen und ob ich nicht Lust hätte, zurückzukommen. Und auch das war wieder eine Ehre und ich hatte dann die Chance, nach 2 Jahren nur aus dem Kofferleben wieder zurück nach München, in diese wunderbare Umgebung, und habe das angenommen und habe ab dem Zeitpunkt dann die Internationalisierung der MSG vorangetrieben, immer marktorientiert mit SAP-Produkten, beginnend mit Finanzdienstleistungen, Versicherungsprodukten und habe dort die Internationalisierung in unterschiedlichsten Organisationsformen mit unterschiedlichsten Führungsphilosophien auch vorangetrieben, habe da sehr viel gelernt über die Jahre, also alles so selbstgemachte Erfahrungen. Ich hatte niemals den Luxus, jetzt Coaches wie euch zu haben, mit denen ich mich regelmäßig austauschen konnte und die mir Hinweise geben konnten. Also wir haben sehr viel selbstgemachte Erfahrung dort machen dürfen, was auch super ist. So die selbstgemachte Erfahrung ist total wertvoll. Wenn man dann die Fehler zweimal macht, dann ist es bedenklich, aber in der Regel haben wir dann aus Fehlern gelernt, haben es besser gemacht beim zweiten Mal und haben dann über 25 Jahre hinweg die MSG in 25 Länder gebracht. Die MSG hat sich in der Zeit zu einem Milliardenunternehmen entwickelt, 1,2 Milliarden mittlerweile, über 9.000 Mitarbeiter, 9.500. Das ist eine Erfolgsgeschichte, die man in Deutschland kein zweites Mal sieht. Und trotzdem habe ich mich dann letztes Jahr entschieden, dass auch ich mich nochmal verändern möchte. Eigentlich nicht aus der Not heraus, sondern aus Interesse heraus und aus der Neugier und auch aus Begeisterung über die aktuellen Möglichkeiten in der IT-Branche zu sagen, okay, ich will jetzt auch nochmal was anderes machen, meinen Horizont erweitern und nochmal was Neues kennenlernen. Das ist so in der Nutshell, wo ich herkomme, was mich die letzten Jahre bewegt hat.
Und was machst du jetzt genau?
Jetzt bin ich bei der Bezerna. Das ist eine Firma, die kannte ich vorher noch gar nicht während meiner MSG-Zeit. Wir machen auch ERP-Geschäft mit anderen Produkten, also nicht mehr SAP, sondern jetzt sehr viel Microsoft, sehr viel Infor-Geschäft. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich Bezerna kennengelernt habe, von dem Gründer, mit dem ich einige Gespräche geführt habe, und von dem Eigentümer der Bezerna, das ist ein Private Equity Fonds, mit dem ich Gespräche geführt habe, ist die Begeisterung mit Gespräch zu Gespräch gestiegen. Und ich habe da irgendwie gemerkt, viele von den Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit machen durfte, kann ich hier mit einbringen und kann wirklich was Positives zur Entwicklung des Unternehmens beitragen. Und ich fühle mich auch sehr sicher bei vielen Entscheidungen, weil ich einfach diese Erfahrung schon mal gemacht habe und sehe jetzt, okay, bestimmte Dinge, da brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Das ist jetzt ein Automatismus, da weiß ich sofort, woran es hakt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das ist wirklich sehr motivierend im Augenblick. Also ich bin wirklich begeistert. Ist natürlich immer ein großer Schritt, nach 25 Jahren was anderes zu machen. Ist ja fast so, als würde man sich von seiner langjährigen Ehefrau trennen und jetzt mit einer jungen Freundin um die Häuser ziehen. So ähnlich hat sich das angefühlt, aber muss sagen, die Begeisterung hat sich jetzt bestätigt und mir macht es total Spaß und bin begeistert über das, was ich jetzt hier sehe und bin euphorisch, sag ich mal, was unsere Perspektive betrifft.
Ja, das ist ganz spannend. Also auch da von meiner Seite herzliche Grüße an die deutsche Private Equity. Lieber Frank, hallo und moin aus Hamburg. Das ist nämlich der Eigentümer von der Bezerna. Und für dich ist natürlich, oder für mich ist es natürlich besonders spannend, jemanden mit einem menschzentrierten, stärkenorientierten Führungsansatz in einem Private Equity Umfeld zu sehen. Weil genau das ist, was ich so gut und wichtig finde, weil da zwei Kräfte zusammenkommen, die gemeinsam halt auch wirklich eine brutale Vorwärtsenergie entwickeln. Private Equity per se ist ja extrem, hat eine extreme Schlagzahl. Und wenn man das Ganze mit dem menschorientierten Ansatz auch noch so verbindet, wie ihr das ja auch jetzt tut, in deiner Person, dann ist das aus meiner Sicht ein Powerhouse, eine Power-Kombination. Und da würde ich auch gerne dranbleiben sozusagen, wie sich das entwickelt, weil ihr dann für mich auch wirklich ein tolles Testimonial seid für das, was wir zwei auch immer propagieren.
Ja, sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, ich kannte Private Equity im Vorfeld nicht, weil ich komme aus einer ganz anderen Kultur, aus einer ganz anderen Finanzierungskultur, aus einer ganz anderen Unternehmensführungskultur. Und die Kombination, also was du sagst, kann ich nur unterstreichen. Es ist wahnsinnig schlagkräftig. Ich sage mal, es ermöglicht auch Dinge, an die konnte ich vorher gar nicht denken. Ich sage mal, über den eigenen Unternehmenshorizont hinausblicken und zu sehen, okay, wo können wir uns erweitern? Wie können wir unsere Wachstumsstrategie jetzt organisch, anorganisch fortsetzen? Und die Kombination aus beiden. Also ich stehe ja ein bisschen so für das organische Wachstum. Ich habe immer in Mitarbeiter investiert, Mitarbeiter an Bord gebracht, sie ausgebildet. Und dann sage ich jetzt mit der DPE und auch Frank Müller, ein ganz wunderbarer Kollege, mit dem ich sehr gern zusammenarbeite, von dem ich schon viel gelernt habe jetzt auch, der aber aus einer komplett anderen Welt kommt. Und die Kombination jetzt plötzlich zu sagen, ich kann meine Wertschöpfungskette, mein Leistungsangebot erweitern über Firmen, die ich am Markt anspreche und die zu uns dazustoßen, sei es jetzt eine regionale Expansion, sei es einfach mehr Kapazität in dem, was wir tun, oder sei es eine Verlängerung von unserem Serviceportfolio. Und das weckt bei mir momentan gerade die Fantasie und auch so ein bisschen die Euphorie von dem, was da möglich ist in der Konstellation.
Also liebe Mittelständler da draußen, die ihr immer noch den Zeitungsausschnitt von der Bild-Zeitung aus dem Jahr 2004 bei euch in der Schublade liegen habt, als Franz Müntefering im Wahlkampf damals die Heuschreckendebatte aufgebracht hat, dass eben Private Equity Heuschrecken wären. Diesen Zeitungsschnipsel könnt ihr in den Schredder jagen. Das ist alles schon lange Geschichte. Dieser Mythos ist tot. Private Equity ist da Lichtjahre weiter. Und eben nochmal auch der Ansatz, eben mit CEOs, CFOs, Führungsmannschaften zu arbeiten, die den Mitarbeiter im Mittelpunkt stellen. Das ist mittlerweile auch bei Private Equity Priorität, weil anders geht sowieso nicht. Das wissen wir ja. Und insofern, good luck.
Vielen Dank.
Wobei der Bernhard
sagt, unterstreichen. Also ich sehe die Private Equity eigentlich als Arbeitsplatzmotor. Wenn man auch sieht, was die DPE an Arbeitsplätzen schafft, wie sie auch Jobs sicherstellen kann, also weiteres Wachstum erzielen, organisch, anorganisch, aber auch die Sicherheit des Standorts. DPE hat ja gerade einen Investitionsschwerpunkt im Dachraum. Und ich sage mal, da haben wir gerade in der IT ja große Herausforderungen, wenn wir jetzt nach Amerika schauen und wenn wir nach Asien schauen, den Standort zu stärken. Und da sind so Player wie eine DPE eine absolute Bereicherung im IT-Markt. Und da sehe ich am Schluss einen gestärkten Standort durch so eine Kombination.
Absolut.
Ja, bevor wir noch weiter über Private Equity sprechen, das sollte ja eigentlich ein Führungspodcast werden. Du sagtest vorhin eins, was ich ganz spannend fand. Du hast gesagt, du bist jemand, der darauf steht, etwas organisch zu entwickeln. Und ich komme aus dem Sport. Ich habe früher Training gemacht für Menschen, für Jugendliche vor allen Dingen, Leute gesichtet, entwickelt und so weiter. Das ist ja, gibt's ja auch zwei Möglichkeiten. Ne? Die großen Fußballvereine, die kaufen die Leute. Oder man entwickelt sie halt selber. Und kleine Vereine haben meistens nicht die Möglichkeit, das selber zu entwickeln. Und da kommen wir zu dem Unterschied zwischen Private Equity und, wenn es eben nicht der Fall ist, wenn man es selber entwickeln muss, Talente. Wie hast du das gemacht? Weil deine Erfolgsgeschichte ist ja, die ist ja offensichtlich. Und was würdest du als dein Erfolgsgeheimnis bezeichnen, dass es überhaupt so möglich war, weil du warst ja länderübergreifend unterwegs? Wie hast du wie hast du die Führungskultur geprägt? Was ist da der Kern, die Essenz?
Es ist ein komplexes Portfolio gewesen, das ich zu verantworten hatte bei der MSG. Also wenn du Mitarbeiter hast, die in Kanada, USA, Brasilien, in Philippinen, Südkorea, Japan verteilt sind, dann ist es ja nicht nur eine räumliche Distanz, sondern es ist auch eine kulturelle Distanz. Und da braucht es gewisse Prinzipien, wie man hier zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ganz Entscheidende ist das Vertrauen. Also du musst dich auf die Leute verlassen können. Du musst da auch eine persönliche Beziehung aufbauen können. Mich hat es immer interessiert, wie ticken die Leute, was haben sie für Probleme, haben sie privat gerade Schwierigkeiten, kann man ihnen helfen? Das war ganz wesentlich, dass der Kollege, der in Brasilien saß, dass der vollstes Vertrauen von mir hat. Man braucht natürlich auch ein Regelwerk dahinter, man braucht auch ein Reporting und ein Controlling. Ich sag mal, ich habe ein tolles Modell mal kennengelernt über einen Kunden in Nordamerika. Das war Bestandteil der Berkshire Hathaway Gruppe, also das ist Warren Buffett. Und da hat mir mal ein CEO von der Berkshire Hathaway Company erklärt, wie Führung von so einem Konstrukt, von so einem Portfolio-Konstrukt wie Berkshire Hathaway funktioniert. Und da habe ich mir ein paar Sachen abgeguckt. Ja. Also da war zum Beispiel das Prinzip Call on Bad News sofort. Wenn irgendwas passiert, will ich sofort informiert werden. Nicht morgen, wenn ich das nächste Woche rausfinde, ist es ein Problem. Ich will sofort drüber Bescheid wissen. Und dann durchaus auch substanziell, dass man so ein State of the Nation von Zeit zu Zeit bekommt. So alle 14 Tage bis Monat, entweder persönlich in einem Sure-Fix oder dass man mal eine Seite aufschreibt, wo man einfach beschreibt, wie geht es dem Geschäft, was sind die Herausforderungen und einfach so ein Standard-Reporting mal aufsetzt, nicht was denen die Luft zum Atmen nimmt, dass es jetzt zu viel wird, Aber dass man einfach auch sieht, okay, wie geht es den Kollegen unten? Wenn es gut läuft, muss man sie laufen lassen. Das geht gar nicht anders. Ja? Also die größten Fehler, die man immer sieht, wenn einer versucht, so ein internationales Umfeld zu micromanagen, das kann nicht gut gehen. Oder wenn die Leute Angst haben dann vor Ort. Also wenn ich jetzt im Headquarter sitze und hau meine Leute in die Pfanne und sage, oh, der Amerikaner, der hat jetzt hier wieder Scheiß gebaut. Und da muss man sich überlegen, einen anderen reinzunehmen, weil der hat ja keine Chance. Der sitzt jetzt hier tausende von Kilometern weit weg und der muss sich darauf verlassen, dass ich super loyal zu ihm bin. Und wenn er ein Problem hat, ist es mein Problem. Solange er diese Regeln einhält, ist alles, was er an Schwierigkeiten hat, meine Schwierigkeit. Und ich werde mich immer vor ihn stellen. Und da hat man eigentlich dann eine Atmosphäre geschaffen, wo sich die Leute auch sicher gefühlt haben und wo eine Vertrauensbasis da war und wo man dann auch wirklich Probleme gemeinsam angegangen ist, aber auch Wachstumsthemen gemeinsam angegangen ist. Und vielleicht zu der Frage organisch, anorganisch. Ich sage mal, die DNA verändert sich ja mit jedem Mitarbeiter und mit jedem Unternehmen, das zur Gruppe dazustößt. Das kann positiv sein, das kann eine Herausforderung sein. Die organische Entwicklung erlaubt es mir, sagen wir, so gemeinsame Modelle und gemeinsame Elemente aufzubauen, wie jetzt zum Beispiel das Wertesystem und den StrengthsFinder. Ja, das ist ein gemeinsames Modell, da tauscht man sich drüber aus. Dieses Buch hat jeder Mitarbeiter bekommen. Das ist eine Basis, da haben wir uns alle gemeinsam drüber Gedanken gemacht. Ja, also sind wir jetzt alle gleich, natürlich von den Stärken her nicht, aber wir haben ein selbes Modell, das wir mal diskutiert haben und das ist zusammenschweißt. Und das ist natürlich viel leichter in so einem organischen Wachstum als im anorganischen. Da gilt es natürlich rauszufiltern, was sind die guten Dinge, was sind die schlechten Dinge, was möchte man adaptieren, was sollte man auch adaptieren, um das neue Unternehmen zu motivieren. Man möchte dann so ein Best of Breed erreichen, aber das ist deutlich anspruchsvoller als wie gesagt, das organische Wachstum. Für mich zumindest, weil das habe ich jahrelang betrieben.
Ich habe gerade die Tage wieder von Charles Green die Trust Equation mir rausgeholt, weil du von Vertrauen sprachst. Und der sagt, Vertrauen ist letztendlich ein Bruch, der besetzt sich zusammen aus Credibility plus Reliability plus Intimacy geteilt durch Self-Orientation. Also das heißt, Leute vertrauen dir, wenn du weißt, was du tust. Also my boss knows his stuff. Dann, wenn die wissen, sie können sich auf dich verlassen, wenn sie wissen, sie sind bei dir sicher und wenn sie das Gefühl haben, dass du dich mehr um sie kümmerst als dich selbst. Und alles das, was du gerade gesagt hast, hat da voll drin eingezahlt. Das kam mir gerade in den Kopf, fand ich total cool. Ich weiß gar nicht, ob du diese Trust Equation kennst, aber das kannst du als Poster, glaube ich, bei dir ins Zimmer hängen lassen.
Oder als nächstes Mal als Hintergrund.
Ja, ja, genau. Oder als Hintergrundbild, genau. Ja, ja. Also, das stell dir in die Shownotes ein, das finde ich ganz schön.
Du hast vorhin auch von Warren Buffett gesprochen und Warren Buffett ist ja nun super, super erfolgreich und hat ja auch wirklich performt auf allen Ebenen. Und was ich mal über den gelesen habe, ist, dass er sich wirklich total zurücknimmt. Der hat ein Haus, da ist er in den 50er Jahren eingezogen, da lebt er immer noch und stellt gar nicht so dieses Geld nach vorne. Er sagt einfach, das ist so eine Haltung bei dem, er macht einfach das, was ihm Freude macht. Und er hat ja irgendwie mal die Hälfte seines Vermögens verschenkt, weil er gesagt hat, die Leute können damit mehr anfangen als ich. Also dem macht es einfach Freude. Und ist dieses System Freude, was Warren Buffett ja für sich auch hat, ne, dem geht es ja nicht um Status oder irgendwas, sondern einfach nur aus Freude. Und seine Frau ist auch immer noch dieselbe seit vielen Jahren, also werteorientiert. Ist das auch ein Teil Freude, Werte, was du als Grundlage quasi genommen hast für den Erfolg?
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, Warren Buffett ist mit Sicherheit ein Role Model. Er zelebriert das natürlich auch. Vielleicht an der Stelle kann ich jedem mal empfehlen, so auf Yahoo Finance kann man sich mal so eine Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway anschauen. Da ist dann Charlie Munger und Warren Buffett erklären dann, wie die Digitalisierung funktioniert. Beide in den 90ern mittlerweile, ja, reden dann, wie digitalisiert wird und reden über Themen, die jetzt top aktuell sind. Also das ist ein Beispiel, wie jung man im Kopf noch sein kann, wenn man immer dranbleibt und eine Begeisterung ausstrahlt. Und da ist er mit Sicherheit ein ganz tolles Role Model, mit Sicherheit. Die Geschichten werden natürlich dann auch ausgebreitet, das gehört natürlich klar, auch dazu. Aber ich sage mal, diese Demut und das Servant Leadership, was der ausstrahlt, ist natürlich schon etwas, was eine Kultur erzeugt. Ja, ich meine, wenn Warren Buffett dann irgendwo in der Economy Class interkontinental fliegt, ich weiß jetzt nicht, ob er es macht, aber ich weiß, der Ingvar Kamprad von Ikea hat das immer gemacht. der Multimilliardär, aber der ist Economy Class geflogen. Also da möchte ich jetzt nicht irgendwie ein CEO in einem seiner Portfolio Companies sein, der ein First Class fliegt und der Warren, der Ingvar hofft.
Muss ich mir vorstellen.
Und das ist jetzt vielleicht im großen Warren Buffett, habe ich jetzt nie persönlich kennengelernt, obwohl es mir mal versprochen wurde für ein erfolgreiches Projekt, was wir dann bei einem seiner Portfolio-Companies machen. Das war auch erfolgreich und da hieß es, wenn wir das gut machen, dann lernen wir Warren Buffett kennen, aber ich glaube, der ist jetzt auch schon sehr alt und gesundheitlich glaube ich auch nicht mehr so.
Ja. 93 ist der.
Ja,
das Coole ist, wenn du mal zur Hauptversammlung möchtest, ne, da kostet, ich habe gerade mal geguckt, die Aktie aktuell, eine Aktie, $371.500. Euro.
Also schon eine Hürde.
Ja, es kann aber auch ein Ziel sein. Einmal in meinem Leben auf die Hauptversammlung von Warren Buffett.
Der muss sich aber beeilen, 93, ja. Da weißt du ja nie.
Ja,
weißt
das stimmt.
Du? Aber was du eben gerade erzählt hast, ist auch mit dem Auto. Auto ist ja in Deutschland auch mal so ein Statussymbol. Ne? Der fährt irgendwie einen 10 Jahre alten Cadillac und das ist ihm völlig wurscht. Und das finde ich halt so cool.
Da würde ich gar nicht so weit schauen. Also da hatte ich die tolle Möglichkeit, über Jahre hinweg mit einem begnadeten Unternehmer zusammenzuarbeiten, also mit dem Hans Seebmeier, dem Gründer der MSG. Das habe ich sehr geschätzt, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Und das war eigentlich auch so einer, der dieses Servant Leadership gelebt hat. Ja, also ich würde mal sagen, von den 9.500 Mitarbeitern ist er vermutlich immer noch einer, der am härtesten arbeitet dort, der sich ganz wenig selber gönnt, aber das auch aus Überzeugung raus lebt, der sehr kostenbewusst ist, der so wirklich jeden Euro zweimal umdreht, aber aus Überzeugung heraus. Ja, das ist nicht gespielt, das ist echt. Ja, und der, was sich am Sonntagabend schon sich ins Auto setzt, um zum Kunden zu fahren, was sich auch immer die billigsten Tarife bucht, in den billigsten Hotels absteigt. Und da kann man natürlich viel lernen. Also ich sag mal, das ist etwas im Kleinen, wenn es jetzt, was ich um die Hotelübernachtung oder den Business-Class-Flug geht, das ist natürlich dasselbe Verhalten, was ein Manager dann an einen Tag legt, wenn es um Großinvestitionen geht. Ja. Und das, also dieses Kostenbewusstsein und dieses Servant Leadership, das harte Commitment zum Unternehmen, das harte Arbeiten, das ist mit Sicherheit etwas, das strahlt aus, das sehen die Mitarbeiter und ist natürlich auch ein Vorbild für jeden, der das jeden Tag sieht. Und da tut sich jeder schwer, davon abzuweichen.
Und ich glaube, und deswegen hatte ich vorhin nach der Freude gefragt, ich glaube, der Unterschied zwischen diesen Menschen, weil du hattest vorhin, Jens, du hattest ja angesprochen, diese Heuschreckennummer von damals. Und da ist ja dieses Image Investment Banking, Private Equity, das ist ja so ein bisschen in den Keller gerutscht, so nach dem Motto, die machen alle auf dicke Hose und so. Ich glaube, da gibt es ja auch einen Wandel in dieser Branche. Denn wenn du so Leute wie Warren Buffett, die nicht in erster Linie ihren Job machen, um Statussymbole anzuhäufen und ihre Persönlichkeit damit irgendwie zu pimpen, sondern der macht es aus Freude heraus. Und wenn ich von deinem Erfolg höre, dann könnte ich mir nicht vorstellen, dass du mit Leuten klarkommen würdest, die nur dem Geld hinterherlaufen, um ihre Persönlichkeit zu pimpen mit irgendwas, sondern nur mit Leuten, die Thema Vertrauen. Vertrauen hat ja auch etwas damit zu tun, dass du authentisch bist, dass du dir so wichtig bist, dass du die Dinge machst, die du tust, mit Freude machst, mit dem Herzen tust. Und gibt's da eine Führungskorrelation? Würdest du sagen, du suchst die Menschen aus, die wirklich dazu passen, die das mit dem Herzen tun und nicht Leute, die jetzt fachlich nur am besten sind, sondern die am, das ist dieser Faktor Herz, spielt ja bei dir eine Rolle in dem ganzen Gefüge?
Absolut. Oft weiß man es natürlich nicht, wenn man jetzt Leute neu kennenlernt, wie jemand tickt. Das muss sich zusammenschweißen über die Zeit, aber das ist ja auch so ein Wertesystem, das man gemeinsam teilt und wo man Grundwerte einfach hat, die nicht zu diskutieren sind. Und da bildet sich natürlich schon ganz klar nach einer Zeit der Zusammenarbeit raus, wer tickt gleich und wer hat dasselbe Wertesystem, mit wem kann man dieselben Strategien verfolgen. Und da sucht man sich natürlich dann schon seinesgleichen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Mischung macht es aus. Also es kann durchaus mal sein, dass man jetzt auch jemand braucht, der vom Wertesystem anders tickt. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist, aber der einem jetzt bei bestimmten Themen hilft. Und da würde ich sagen, es ist auch gefährlich, wenn alles so gleich ist. Man braucht dann durchaus auch mal Leute, die anders ticken, und diese Heterogenität im Team, die hat auch eine absolute Stärke da drin. Also ich glaube, wenn alle jetzt gleich ticken würden wie ich, das wäre nicht gut. Also man braucht auch Leute um sich rum, an denen man sich reiben kann. Ich bin zum Beispiel jetzt kein Beamter, kein Bürokrat. Also Detailarbeit, jetzt Verträge durcharbeiten bis ins Letzte, das macht mir keinen Spaß. Ich brauche aber jetzt Leute um mich rum, denen das Spaß macht und denen ich vertraue und die mir dann den Input geben, wo ich weiß, okay, der liest sich das sowieso durch, dann muss ich es vielleicht nicht machen. Und der gibt mir dann ein Summary und berät mich und dem vertraue ich. Wenn der jetzt genauso ticken würde wie ich, dann würden wir alle das Unternehmen nach vorne entwickeln und keiner wird irgendwie schauen, dass es gut aufgeräumt ist. Und dass wir unsere Compliance sicherstellen, dass wir überall auch detailliert genug sind. Also da will ich einfach sagen, es ist eine Stärke in der Führung, durchaus auch zu sehen, Leute, die einen vielleicht nerven oder die jetzt anders getaktet sind, neben sich zu haben und eine gute Mischung zu haben, dass man als Team eine hohe Schlagkraft bekommt. Ja, der eine, der wirklich sich vorne hinstellen kann, Leute begeistern kann, der andere, der Spaß dran hat, als Buchhalter in die letzten Details abzutauchen, der dritte, dem es Freude macht, was sich jetzt mit Leuten psychologische Themen mal aufzugreifen. Das ist so eine breite Bandbreite, die wichtig ist für ein Unternehmen. Und wie gesagt, der Gleichklang alleine ist es in der Regel nicht.
Ja, und was dazu kommt, ist natürlich diese unterschiedlichen Disziplinen auch gleich zu wertzuschätzen sozusagen. Dass es keine Hierarchie gibt in den Stärken, in den Fähigkeiten. Dass also, was weiß ich, jetzt der Finanzer eben nicht über dem steht, der, keine Ahnung, Marketing macht. Sondern das sind einfach gleich wichtige Teildisziplinen, die, wenn von Leuten, die das wirklich mögen, gemacht werden, dann auch sehr erfolgreich zusammenspielen können. Weißt du denn deine Top 5 Clifton noch auswendig?
Ich könnte es am Handy nachschauen. Ich hätte mal installiert, aber Clifton, ja gut, es waren schon alles so diese eher extrovertierten Stärken, also von Innovationsfähigkeit, Begeisterungsfähigkeit, war schon in dem Bereich und so die Schwächen interessiert er nicht bei Cliftons, genau.
Es sind unterentwickelte Stärken.
Genau. Auch ein schöner Kontext.
Wie, ich meine, was du ja gesagt hast, das so nonchalant ist, man muss sich dessen bewusst sein, dass Diversität zieht und stark macht. Und umgekehrt muss man das natürlich auch, oder wird das dann auch bei dir Teil der Unternehmens-DNA. Wie hat sich denn, wenn du sagst, du hast angefangen bei MSG mit 350 Leuten, du bist jetzt, hast du dieses ganze Wachstum mitgemacht und hast natürlich diesen Blueprint jetzt im Kopf. Wie hat sich denn der Fokus bei der Mitarbeiterrekrutierung über die Zeit verändert, wenn du das Thema Diversität betrachtest? Was habt ihr dann zum Schluss anders gemacht als am Anfang? Wie viel mehr Systematik war da drin und so?
Ja, also wir haben es teilweise auch systematisch gemacht, durchaus sowas, wir haben zum Beispiel die Übung mit dem DISC-Modell mal gemacht, was uns ein bisschen eine Moderationshilfe gegeben hat, zu sehen, okay, wo haben wir denn zum Beispiel noch Lücken? Also sind wir jetzt alle die extrovertierten, menschenorientierten und jetzt brauchen wir einen sachorientierten, introvertierten noch dazu. Also da hat das gerade ein bisschen Orientierung gegeben, wo wir gesagt haben, okay, wir sind jetzt eigentlich zu dominant in eine Richtung. Das war mal ein methodischer Indikator. Dann ist es aber schon etwas, also Diversität. Ich bin zum Beispiel absoluter Fan von Frauen, auch in Führungspositionen, was leider in meiner Branche absolut unterausgeprägt ist. Und das hat mich immer sehr beschäftigt, ja, warum das so ist. Und bin da schon drauf gekommen, dass es eigentlich immer Männer um mich herum gab, die halt gesagt haben, ich will jetzt hier morgen Geschäftsbereichsleiter sein oder ich will Geschäftsführer werden und ich will das und das und das ist meine Erwartung. Und das sind eigentlich meistens Männer dann gewesen. Das macht keine Frau. Ja, eine Frau will gebeten werden. Also eine Frau ist dann eher zurückhaltend. Meine Erfahrung, ja, es gibt vielleicht auch andere, aber ich habe immer gemerkt, wenn ich eine Frau jetzt in eine Führungsposition bringen will, dann muss ich was dafür tun. Dann muss ich sagen, pass auf, du kannst das. Wir sehen jetzt, was fehlt dir noch. Du musst dich das auch trauen. Du musst es wollen, aber man muss das aktiv fördern, wohingegen bei den Männern muss ich jetzt eher selektieren, sag mal, da gibt es die ihre Hand heben und unbedingt Führungsverantwortung übernehmen möchten, die ich aber vielleicht gar nicht haben möchte. Und die sind dann auch so dominant, dass vielleicht andere gar nicht so zum Schein kommen, die aber jetzt die Fähigkeiten hätten. Und bei Frauen ist das nochmal viel stärker ausgeprägt. Ja. Und dann natürlich in dem Portfolio, was ich zu verantworten hatte, ist immer eine Gefahr dabei, wenn man jetzt ein deutsches Unternehmen ist, das internationales Geschäft betreibt, dass man natürlich immer nach Deutschland schaut, wenn dann Führungspositionen besetzt werden. Und das ist auch gefährlich, weil man hat dann, was ich, ein paar hundert Mann in Indien sitzen oder in Nordamerika und man managt das alles so aus Deutschland raus. Und da habe ich auch immer festgestellt, je länger man nicht im Land war, umso schlimmer war gefühlt der Zustand in diesem Land. Ja. Also dann hat man immer nur über den Flurfunk gehört, was da alles nicht funktioniert. Dann ist man wieder hingefahren, dann sah die Welt wieder ganz anders aus. Und da war auch so ein Rückschluss natürlich, jetzt ein internationales Geschäft muss man auch international führen. Und man muss dann auch jemand, der nicht am Headquarter sitzt, eine faire Chance geben, ohne dass er jetzt irgendwie jede Woche im Flieger ist und um die Erde chatten muss, an der Führung teilzuhaben und seine Region dort zu repräsentieren und auch seine Kultur zu repräsentieren, weil man da natürlich aus Deutschland raus keine Chance hat, jetzt irgendwie im Personalbereich Indien irgendeinen Akzent zu setzen, ja, um mal ein Extrembeispiel rauszupicken. Also da braucht man dann das lokale Management, das braucht aber dann auch das Gewicht in der Führungsrunde. Mhm.
Wie hat dich die Erfahrung verändert?
Das meiste, was ich jetzt hier auch erzähle, ist selbstgemachte Erfahrung. Also auch das Zitat jetzt aus dem Buch, was du vorher erwähnt hast, ich kannte das nicht. Also das war jetzt wirklich hart erlernt. Ich hätte vielleicht das Buch lesen sollen, dann hätte ich mir ein Jahr gespart oder zwei oder irgendwelche Erfahrungen. Also ich hatte schon das Glück, dass ich Fehler machen durfte, dass ich daraus gelernt habe, die Fehler eigentlich auch immer eingestanden habe und dann aus diesen Fehlern heraus das ins Managementmodell mit eingebracht habe. Und da hat sich auch so ein Verständnis entwickelt, wo ich sage, bestimmte Dinge brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Die Erfahrung habe ich schon mal gemacht. Ja. Also die Diskussionen um Linienorganisationen, hierarchische Organisationen, Matrixorganisationen, wann funktionieren die, wann funktionieren die nicht, das ist etwas, da kann ich ganz kurz drüber nachdenken. Ja. Also da weiß ich einfach, was alles nicht funktioniert hat. In der Theorie ist viel möglich, aber in der Praxis ist der Mensch halt dann auch mit seinen Fähigkeiten nicht unendlich in der Lage, komplexe Führungsmodelle zu unterstützen. Und das sind so diese Erfahrungen, für die ich sehr dankbar bin und von denen ich heute auch lebe. Ja.
Was mich mal interessiert, weil du gesagt hast, du bist seit 25 Jahren oder über 25 Jahren in dieser Rolle, Unternehmen zu entwickeln. Und wir haben einen Faktor, über den wir noch nicht gesprochen haben, das ist die Evolution. Also was hat sich verändert im Laufe der letzten 25 Jahren in den Unternehmen, in den Kulturen und in der Führungslandschaft?
Ja, also ich glaube schon, man kam, oder ich bin in so einer schon stärker hierarchischen Welt aufgewachsen, wo wir also schon ganz klar einen Chef oben hatten, der Ansagen gemacht hat und wo halt dann auch festgelegt wurde, wer darf jetzt bei bestimmten Meetings dabei sein und dann immer so vom Organigramm nach unten gegangen ist, also diese klar hierarchische Denke. Diese hierarchische Denke geht bis rein wirklich in die Leistungseinheiten, also wie man Produkte entwickelt, wie man Services entwickelt, da taucht dann überall diese hierarchische Denke auf und das hat sich natürlich radikal aufgebrochen, sagen wir, durch technologische Veränderungen, aber auch einfach durch neue Führungsmodelle und die Art und Weise, wie man international noch Führungskräfte akquirieren kann. Wenn ich jetzt so ein hierarchisches Modell habe, das spricht ja keinen mehr an. Da kriege ich niemanden mehr heutzutage. Ja. Wir haben aktuell gerade so eine Diskussion, die bringt es vielleicht auch auf den Punkt mit Vergütungsmodellen. Ja. Also ich bin aufgewachsen immer mit der Kombination eines Fixgehalts und eines variablen Gehalts. Ja. Das war für mich auch so ein Automatismus, da habe ich eigentlich gar nicht mehr drüber nachgedacht, das muss so sein. Ja. Also jeder braucht irgendwie seine monetären Ziele und nach denen muss er ausgerichtet werden. Mittlerweile, da kriegen wir keine Mitarbeiter mehr, die das noch interessiert. Also gerade die jungen Mitarbeiter, wenn ich jetzt einen Berater habe, den ich jetzt rein nach variablen Gesichtspunkten vergüte, das reizt die nicht mehr. Also ich bin auch als Führungskraft ganz anders gefordert. Also ich brauche einen Inhalt, ich brauche eine Vision, eine Strategie, die ich vermittle. Das ist wesentlich wichtiger für sagen wir 95% der Belegschaft heute, als dass die jetzt ein variables Vergütungsmodell haben, wenn sie egoistisch nur in ihre Richtung arbeiten, dass sie sich da besser stellen können, was einen ganzen Rattenschwanz von Problemen mit sich zieht. Und da ist wahnsinnig viel passiert. Also da könnte man wahrscheinlich alleine 2 Stunden drüber reden, was da alles passiert ist. Aber da haben wir einen Wandel, auch die Generation XYZ, die wir jetzt rekrutieren, die kommen mit ganz anderen Anforderungen. Ja, zu meiner Zeit war es eher noch die Ausnahme, als ich begonnen habe, dass jemand internationale Erfahrung schon im Studium gesammelt hat. heute kommt ja keiner mehr, der nicht schon mal irgendwie in den USA studiert hat oder jetzt schon ein Auslandspraktikum gemacht hat, und die reizt es gar nicht mehr so, dass ich ihnen sage, hey, pass auf, du kannst jetzt auch für uns ein Projekt irgendwo in Skandinavien machen. Also, war ich schon, ja, habe ich alles schon erlebt. Also, das ist nicht mein Hauptmotivator. Mhm. Da, glaube ich, muss man laufen, natürlich an sich arbeiten und auf die neuen Bedürfnisse eingehen. Ich glaube, auch gerade durch Corona hat sich es nochmal massiv gewandelt. Ja, da haben wir Riesenherausforderungen jetzt im Augenblick, gerade von einer Belegschaft, die jetzt irgendwie 1,5 Jahre zu Hause saß, ihre Probleme mit Homeoffice hatte und die jetzt wieder in ein normales Arbeitsumfeld reinkommen müssen. Auch, wie besucht man wieder Kunden, wie kommt man wieder ins Office, wann arbeite ich zu Hause, wann im Büro. Da hat sich so viel getan jetzt in den letzten 2 Jahren. Aber es sind alles Chancen. Und ich glaube, wenn man die guten Antworten dafür hat, wird man auf der Gewinnerseite sein. Wenn man an der alten Welt festhält, dann, glaube ich, wird es schwierig werden.
Es gab mal eine Studie in den USA vor kurzem, da wurde gefragt, auf wie viel Prozent eures Gehaltes würdet ihr verzichten, wenn ihr mehr Sinn in der Arbeit dafür erleben dürft. Und dann haben also über 90% der Befragten gesagt, dass sie auf bis zu 25% ihres Gehaltes verzichten würden, wenn sie nur mehr Sinn empfinden könnten.
Und das ist eine gute Nachricht, weil diese Branche, wie gesagt, es gibt ja so bestimmte Branchen, die sind immer sehr davon geprägt von Statusgehabe. Und das ist, finde ich, eine gute Nachricht, dass sich das gerade ändert, dass die Leute sagen, ich brauche nicht noch das vierte Auto und ich brauche auch nicht sonst wohin fahren, sondern ich möchte Sinn haben. Ich möchte jeden Tag ein gutes Gefühl haben. Für mich ist immer so mein Leitbild gewesen, ich möchte ein Leben führen oder einen Job haben, von dem ich keinen Urlaub brauche. Das ist immer so mein Leitmotiv gewesen. Ja. Und das hat fast mit Sinn und Freude zu tun.
Ja. Deswegen sitzt du ja so gern mit mir zusammen.
Ne? Auf jeden Fall.
Das ist wie Urlaub.
Ich freue mich immer, wenn ich das sehe.
Genau. Ich will einen coolen Beitrag gleich den reinwerfen. Ich habe mal eine ganz fantastische Präsentation gehört vom Anselm Bilgri. Ich weiß nicht, ob euch der was sagt.
Ja,
Anselm
Namen habe ich schon mal gehört.
Prior des Klosters Andechs, Benediktinermönch. Der ist dann ausgeschieden aus dem Kloster, ist heute Managementberater. Den habe ich mal als Guest Speaker für eine Veranstaltung rekrutiert und der hat über die Regeln des heiligen Benedikts gesprochen. Und das war auch so ein Eye-Opener für mich. Der hat mal darüber gesprochen, die Regeln des heiligen Benedikts ist wahrscheinlich das älteste Managementbuch der Welt, ist über 1000 Jahre alt. Mhm. Und da gibt es eine Anleitung, wie sein Kloster zu führen, vor 1000 Jahren. Also was sind jetzt die obersten Ziele eines Priors im Kloster? Was ist sein oberstes Managementziel? Und sein oberstes Managementziel ist es, einen Nachfolger zu bekommen. Und dass dieser Nachfolger, wenn er den entdeckt hat, wenn er jemanden in der Organisation hat, der leistungsfähiger ist als er, und wenn er den Eindruck hat, der kann das Unternehmen, in dem Fall das Kloster, besser voranbringen, dann soll er zurücktreten. Dann geht er aber nicht raus, wie es heute in unserer Kultur ist. Also sagen wir, wenn der CEO heute irgendwie seine Schuldigkeit erfüllt hat, dann kommen die Kritiker an allen Stellen und sagen, boah, der bringt es nicht mehr, der muss jetzt weg, wir brauchen einen anderen, wir brauchen neue Impulse. Und diese Philosophie war da zum Beispiel nicht vorhanden. Da war das Ziel, ich soll einen Nachfolger aufbauen. Heute versucht man als CEO das zu verhindern, dass man abgesägt wird. Ja? Und jeder klammert sich dann so an seinen Stuhl und will die Veränderung eigentlich nicht. Und da ist es genau andersrum. Hat aber dann auch den positiven Effekt, dass der Prior, der übergibt, im Kloster erhalten bleibt. Also der hört nicht auf zu arbeiten da drin. Und was ihr vorher gesagt habt, also der hat Freude an der Arbeit, der arbeitet weniger. Wenn er älter wird, der arbeitet auch noch mit 90. Aber der arbeitet dann noch, was weiß ich, 4-5 Stunden und kümmert sich um den Kräutergarten. Er ist nicht mehr der die Richtung vorgibt, aber er ist immer noch dabei und er hat Spaß dran. Ja? Und dieses Konzept, glaube ich, in der heutigen Zeit, auch dieses Rentenkonzept. Ja? Also ich sage mal, ich zähle jetzt da die Jahre, bis ich in Rente gehe. Und da habe ich quasi so Maßband wie beim Militär, wo ich dann jeden Tag den Tag abschneide und dann wird alles besser. Nichts wird besser. Ja? Also ich glaube, die Leute, die dann wirklich in Rente gehen, haben Riesenprobleme, weil sie vielleicht vorher viel gearbeitet haben und jetzt plötzlich gar nichts parallel gemacht haben. Und das, diese Balance zwischen Privatleben, zwischen Beruf, aber auch den Beruf nicht schlagartig aufhören, sondern in so ein Generationenmodell reinzugehen, da schlummert ein Riesenpotenzial und so tickt unsere Wirtschaft aber überhaupt nicht. Ja? Also mir wird es total Spaß machen, warum nicht auch mit 80 noch arbeiten?
Klar.
Nicht mehr so viel, aber ich bin da vielleicht mit der Erfahrung, die ich habe, noch wertvoll fürs Unternehmen.
Also
kleine Anekdote am Rande, hat es ganz gut gepasst, glaube ich.
Ja, die Sache ist die, was uns dabei im Wege steht. Ne? Die Frage ist ja, warum funktioniert so ein System bei uns nicht? Und darum, das ist das, was ich vorhin auch meinte, weil wir ganz stark in diesem Statusdenken verhaftet sind. Das heißt, wenn ich CEO bin und ich bin dann plötzlich nicht mehr CEO, dann bin ich ja in dieser statusgeprägten Denkwelt nichts mehr wert oder weniger wert. und ich verdiene weniger. Und solange wir unseren persönlichen Wert nicht daran festmachen, was uns Freude macht und damit glücklich sind, sondern uns da unseren Wert darüber meinen zu messen, welchen Titel wir auf der Visitenkarte haben oder wie viel Geld wir verdienen oder was wir auf dem Bankkonto haben, solange werden wir so ein System nicht hinbekommen. Und das Gleiche ist ja in der Politik, was du gerade gesagt hast, wenn Frau Merkel mal in diesem Kloster gewesen wäre, dann hätten wir jetzt auch eine andere Situation in der CDU. Und aber auch da ist es dieses, das fand ich eben ganz, ganz toll, dieses, ich habe ja Angst, dass ich abgesägt werde. Und Frau Merkel war ja eine Vatermörderin, Vaterfigur, kann man das so sagen. Also die hat den Kohl abgesägt. Also hatte sie natürlich auch Angst, dass das einer mit ihr macht und hat alles verbrannt, was da irgendwie hochkam. Und das ist dieses Statusdenken, ne? Dieses, ich muss da oben bleiben, bis es nicht mehr geht. Und dann kommt die Rente.
Ja, vor allen Dingen dieses Bild, wenn man sich das mal vor Augen führt, am Stuhl sägen, abgesägt werden. Das heißt, da ist einer, der sitzt auf einem Stuhl und guckt die ganze Zeit auf die Stuhlbeine und dann die anderen, die bewegen sich die ganze Zeit auf diesen Stuhl zu und mit einer Säge in der Hand.
Und die musst du immer wegkommen.
Und da die ja auch gleichzeitig auf dem Stuhl sitzen und auf ihre Stuhlbeine gucken und andere dann von unten an deren Stühlen sägen.
Wer arbeitet eigentlich dann?
So.
Wenn die nur auf
exactly, das ist genau das, wo...
Das ist Konzern. Ja. Jetzt verstehe ich Konzern.
Jetzt verstehst du Konzern.
Das nennt man da aber Politik.
Ja, das ist für mich also allein energetisch, ne? Wenn ich mir vorstelle, wie viel Energie ist da noch übrig, um sich nach außen zu fokussieren. Also tatsächlich auf den Markt, auf eine Produktentwicklung, auf den Kunden.
Aber es scheint ja noch welche zu sein. Wie viel wäre dann überhaupt noch da? Es scheint ja trotzdem zu funktionieren.
Ja.
Stell dir mal vor, wie viel noch mehr da wäre, wo wir mit Deutschland Standort Deutschland sein könnten, wenn wir nicht mehr die Sägen hätten.
Deswegen hasse ich Politics. Das ist das, warum ich aus dem Konzern rausgegangen bin, weil das ist für mich die größte Form der Energieverschwendung.
Ist Energiefressung, ja.
Ja.
Gut. Aber das Bild ist geil mit dem Sägen. Ja. Ich stelle mir das gerade vor, da kommen alle mit ihren Sägen.
Und zwar Fuchsschwanz und nicht Laubsäge.
Aber ganz lange, damit man nicht so dicht dran muss.
Okay. Aber absolut, also kann nur beipflichten, also mit der Größe des Konzerns, und das habe ich auch ein bisschen mitbekommen, jetzt wenn man so von 350 Mann auf 9500 wächst, wird der interne Aufwand mit jedem weiteren Mitarbeiter dann irgendwann größer im Management. Und irgendwann ist man dann primär mit internen Themen beschäftigt und immer weniger mit externen.
Ja, dann guckt ja auch in die Politik, weil es ist doch genau das Gleiche. Da drehen sich ja die CDU, wenn die sich mit den Bürgern beschäftigt hätten, hätten sie jetzt nicht diese Probleme. Aber die haben sich nur mit sich selber beschäftigt.
Und ich muss dann immer an das Militär denken, weil du sagtest, das älteste Managementbuch der Regel. Da gibt's natürlich Bücher, die sind noch älter. Und beim Militär war es natürlich so, du hast ja gesagt, dieses Melden macht frei, habe ich jetzt für mich im Kopf. Wenn in einer großen Organisation irgendetwas Organisationsrelevantes passiert, dann muss das hochgemeldet werden. Und zwar sofort, damit die Organisation entsprechend handeln kann. Und in all diesen, Strukturbetrieben, wo eben Hierarchie und diese persönliche Sägeaktion dazu führt, dass bestimmte Meldungen durchgefiltert werden, blockiert werden, verändert werden.
Aus Angst.
Aus Angst, ne, weil es könnte ja das Stuhlbein kippen. Führt natürlich auch dazu, dass die ganzen Impulse, die so wertvoll sind vom Markt, von den Leuten, die wirklich am Geschehen, am Puls der Zeit sitzen, gar nicht in der richtigen Art und Weise, in der richtigen Geschwindigkeit hochgefiltert werden. Das heißt, oben werden ja grundsätzlich häufig Entscheidungen gefällt auf Basis falscher, unvollständiger Annahmen. Information. Mhm. Und da jetzt die Frage, was kann man daran ändern? Wie kann man Unternehmen wachsen lassen und trotzdem das echte, agile Reagieren der Organisation sicherstellen, damit wertvolle positive, aber auch negative Impulse von wo auch immer in der Organisation so schnell wie möglich ungefiltert nach oben kommen?
Ich glaube, man braucht halt eine offene Kultur. Ich sage mal, wenn man eine Angstkultur hat, dann passiert genau das, was ihr gerade beschrieben habt. Dann hockt man in seinem goldenen Vogelkäfig und man kriegt nur gefilterte Informationen. Und das erfordert natürlich auch eine gewisse Basisnähe. Ich mag es zum Beispiel sehr gerne, in die Standorte zu gehen und mit allen Mitarbeitern einfach mal zu sprechen, auch ins Büro zu gehen, an der Kaffeemaschine mit dem Hausmeister zu reden und zu sagen, was bewegt den so. Also ich glaube, da darf man sich nicht zu schade sein, vom Management her, egal mit wem im Unternehmen zu reden, aber auch ansprechbar zu sein. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Also je größer es wird, braucht man natürlich auch eine Selbstorganisation, um ansprechbar zu sein. Wenn ich jetzt durchgetaktet bin den ganzen Tag und habe überhaupt keinen Timeslot mehr, dass mal jemand zu mir kommen könnte, dann kommen diese Informationen gar nicht zu mir. Das heißt also, in meiner Rolle muss ich immer schauen, dass auch Zeitfenster da sind, wo ich ansprechbar bin, wo ich proaktiv auf Mitarbeiter zugehe, egal wer, nicht hierarchisch gedacht, sondern direkt mit wem, wer sich mit mir auch unterhalten möchte. Und das ist diese Selbstorganisation im Management, glaube ich, und der Fokus auch auf die Kommunikation, den Austausch der Mitarbeiter. Und natürlich, Kommunikation ist ganz, ganz groß geschrieben, ist jetzt schwer gewesen die letzten 2 Jahre mit Corona, wobei haben wir natürlich auch viel gelernt jetzt mit Teams und Zoom-Calls, dass viel virtuell geht, aber die Kommunikation groß schreiben, lieber überkommunizieren, da habe ich ein paar einfache Werkzeuge mal mitgenommen, auch aus der MSG. Zum Beispiel haben wir bei MSG immer Vorstandsprotokolle verteilt an die Führungsmannschaft.
Okay.
Da ist dann ganz, ganz wenig, ist dann nur rausgefiltert worden und das ist dann verteilt worden. Mhm. Und das war so ein toller Informationsaustausch. Und da kamen dann auch Leute danach, haben gesagt, wow, was ihr da beschlossen habt, das passt aber gar nicht. Da müssen wir jetzt sofort in Dialog treten. Und das wäre wahrscheinlich viel langsamer erst gekommen oder hätte viel mehr Ärger verursacht, wenn das jetzt irgendwie auf andere Art und Weise kommuniziert oder gar nicht kommuniziert worden wäre. Und da gibt's schon viele Methoden, aber ich glaube, die Kommunikation, viel Information zu teilen, vielleicht sogar überkommunizieren.
Ja.
Das ist entscheidend. Bei diesen Mitarbeiterumfragen kann man eigentlich niemals bei Kommunikation volle Punktzahl erreichen. Da kann man maximal gut, aber niemals sehr gut erreichen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel zum Erfolg, diese Kommunikation. Und natürlich auch den Mindset der Leute, dass die Leute kommunikativ sind, dass sie sich austauschen, dass es groß geschrieben wird, dass aber auch keine Angst da ist und dass die Leute wissen, sie können zu mir kommen, sie können mir auch problematische Themen sagen, die jetzt hierarchisch vielleicht nicht korrekt berichtet sind, aber man kann trotzdem drüber reden. Und das ist, glaube ich, was Wertvolles, wenn man das schafft.
Ich glaube, wenn man das auf eine Formel bringen würde, dann könnte man sagen, weniger Status, mehr Sinn und Freude.
Genau.
Absolut. Ja, das ist natürlich einfach gesagt.
Eine Formel soll ja einfach sein.
Ja, genau. Ja, genau. Die Frage ist nur, auch da immer wieder die Erfahrung gemacht, es gibt viele auf Führungsebene 1, die das gerne leben wollen würden. Die das für sich auch in ihrem kleinen Umfeld tatsächlich tun. Und auf Ebene 15 kommt nichts davon an. Weil das irgendwo von unten weggefiltert wird. Wie stellt ihr denn sicher in einer Organisation mit mehr als 2 Hierarchiestufen, Funktionsstufen, wie auch immer, dass dein Gedankengut, was so richtig ist und so menschzentriert und so wertschätzend ist, dass das jeder durch die Strukturen durchträgt? Wie stellt ihr sicher, wie sanktioniert, wie macht ihr bewusst, wie wesentlich das ist und wie macht ihr tagsüber euch immer wieder klar, dass es funktioniert?
Also ich sag mal, Personal spielt da natürlich eine Rolle, ja? Also Personalentwicklung, Head of People bei uns, der hat immer wieder Programme, wo man natürlich schon, was Wertesystem betrifft, was jetzt gewisse Managementkompetenzen betrifft, einen Standard in die Mannschaft reinbekommt. Von der Kommunikation her, wie ich es vorher gesagt habe, man kann eigentlich nicht zu viel kommunizieren. Und da gibt es natürlich mittlerweile auch sehr viele Möglichkeiten, wie ich jetzt Kommunikation abkürzen kann. Wo ich ein großer Fan bin, zum Beispiel, sind jetzt so Shared Spaces in den Offices. Ja? Weil ich gehe jetzt davon aus, dass alle Mitarbeiter, wenn sie in Ruhe arbeiten wollen, das von zu Hause aus tun. Und wenn sie ins Büro kommen, dann wollen sie sich austauschen. Und dann ist es schlecht, wenn ich in meinem Einzelbüro drin sitze und nicht ansprechbar bin, sondern dann sitze ich auch in diesem Shared Space. Und so bauen wir jetzt zum Beispiel sukzessive an unseren Standorten solche Shared Spaces. Okay. Und wenn auch ich an diesen Standorten bin, dann setze ich mich in diesen Shared Space rein. Und dann bin ich ansprechbar. Und dann muss nicht jemand über Sekretärin irgendwie 2 Wochen vorher einen Termin ausmachen, sondern dann kommt er vorbei. Wenn ich da sitze, dann bin ich ansprechbar und dann können wir über alles sofort reden. Ja, und das verkürzt natürlich auch die Kommunikation, schafft aber auch eine sehr nahe Distanz. und vereinfacht vielleicht auch die Kommunikation, die sonst vielleicht gar nicht stattfinden würde. Das ist jetzt eine Maßnahme. Natürlich Veranstaltungen sind meiner Ansicht nach absolut wichtig. Wir machen so ein interaktives Format Anfang nächsten Jahres, so ein Summit, wo wir natürlich einige zentrale Messages kommunizieren, aber auch sehr interaktiv mit den Mitarbeitern an Inhalten arbeiten. Das ist keine Einbahnkommunikation, sondern da wollen wir gemeinsam in Workshop-Formaten bestimmte Fragestellungen diskutieren und haben auch den Anspruch, dann gemeinsam an den Lösungen zu arbeiten. Jetzt. Mitarbeitervertretung möchte ich auch vielleicht kurz ansprechen, ist etwas, ja, Betriebsrat, Mitarbeitervertretung hat ja immer so den Anstrich von sowas Konfliktären, sehe ich zum Beispiel nicht so, ja. Bei uns gab es eine Initiative im Unternehmen, dass mehr Mitbestimmung gewünscht war. Da haben wir uns dann darauf verständigt, wir machen gemeinsam Projekte. Also da gibt es Mitarbeitervertreter, die werden dann auch von den Mitarbeitern bestimmt. Und wir machen gemeinsam Projekte, weil wir glauben, dadurch können wir Beterna zum besseren Unternehmen werden lassen. Wir werden attraktiver auf dem Recruitmentmarkt. Und wir machen das gemeinsam mit den Mitarbeitern. Und so sind es, glaube ich, eine Vielzahl von Einzelinitiativen. Also die große Antwort, wenn du jetzt von mir erwartet hast, die kann ich nicht geben. Aber ich glaube, es sind viele kleine Antworten, die das alles unterstützen und darauf einzahlen.
Also das ist genau die wichtige Kernmessage. Es geht nicht darum, dass man einen großen Wurf braucht, sondern es geht darum, dass man eben viele kleine Schritte macht, die zur Organisation passen müssen, zum Geschäftsmodell, zu den Leuten, zu den Ressourcen, die da sind. Aber dass man die halt auch einfach geht, ne? Dass man einfach loslegt. Und dass jetzt natürlich auch ein Impact damit verbunden sein muss auf die Performance, das ist dann wieder was anderes. Also ich stelle mir gerade vor, der Frank Müller hört das jetzt alles und der Frank Müller überlegt sich dann immer, okay, was hat das für einen Impact auf die Performance? Weil die Private Equities, die sagen, ich will nach 5 bis 7 Jahren weiterverkaufen, das ist Teil meiner DNA. Alles das, was ihr einführt auf der Menschseite, zeigt das denn überhaupt einen Impact innerhalb meiner Holding Period? Also wo ist die Brücke zum EBIT? Warum machst du das, außer dass es einfach nett ist? Was würdest du ihm da antworten? Was ist der Impact auf die Performance?
Also als CEO bin ich natürlich auch betriebswirtschaftlich getrieben. Aber alles, was wir jetzt diskutiert haben, zahlt auf die Performance des Unternehmens ein.
Macht langsam, nochmal bitte. Alles, was wir gerade eben besprochen haben, zahlt auf die Performance des Unternehmens ein.
Genau, groß geschrieben, unterstrichen. Und wir werden am Schluss das auch im EBIT sehen. Ich glaube, die Maßnahmen von Investment her sind überschaubar. Ich sehe, wir werden dadurch ein attraktiver Arbeitgeber, wir werden dadurch ein besserer Platz zum Arbeiten. Die Leute haben Freude an der Arbeit. Wenn sie Freude an der Arbeit haben, nicht sich mit viel Politik auseinandersetzen müssen, dann sind sie produktiver. Und dann ist auch der unternehmerische Teil und der betriebswirtschaftliche Teil erfüllt. Und von daher finde ich es viel besser, über solche Themen zu reden, als jetzt zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie 2000 Mitarbeiter sein, wollen uns verdoppeln, wollen diese EBIT-Multiples erreichen. Das sind Ergebnisse einer guten Führung. Und ich bin überzeugt, dass man auf die Art und Weise betriebswirtschaftlich auch die Ziele erreicht. Und ich glaube sogar andersrum, wenn man zu stark nur Zahlen getrieben ist, dass man dann einen negativen Effekt erzielt. Auch in den Fristen, die jetzt ein Private Equity Investor denkt, glaube ich, ist das genau der richtige Weg. Und Frank Müller und ich ticken da sehr, sehr gleich. Also wir sehen da, dass wir uns sehr gut befruchten. Nochmal um den Bogen jetzt zum Anfang des Gesprächs auch zurückzuschließen. Das passt hervorragend. Und ich glaube, wir werden auch Spaß dran haben an den betriebswirtschaftlichen Ergebnissen und auch an den Möglichkeiten, welche Unternehmen holen wir noch mit uns zu uns dazu, die hier auch eine gute Heimat und eine gute Zukunft haben werden. Also in Summe, glaube ich, passt das von allen Stakeholder-Dimensionen.
Und ich glaube, ich bin ein Freund der Einfachheit. Wenn man das alles auf einen Punkt bringen sollte, das würde ich gerne mal mit dir abgleichen. Das kann man sagen, okay, kommen wir von der alten Welt, man ist so zahlengetrieben, wir müssen dahin, wir müssen in diese Zahlen, da können ja die Mitarbeiter in der Regel wenig mit anfangen. Wenn man dann aber sagt, okay, wir machen eine gemeinsame Vision und hinter dieser Vision stehen die Zahlen, aber die Vision, das Bild, das mit dem jeder was anfangen kann, wenn wir das in das Unternehmen bringen, dann haben wir doch gleichzeitig Sinn, Kommunikation und wir haben die Freude, weil wie so ein Segelclub, wenn man zusammen ein gemeinsames Ziel hat, eine gemeinsame Basis hat, dann macht das Ganze doch viel mehr Spaß, oder?
Absolut. Das würde ich absolut unterstreichen und ich glaube, das muss ganz vorne stehen. Die Vision und die Strategie, die muss da sein und dann sind die betriebswirtschaftlichen Ergebnisse kommen. da kann man sich darauf verlassen. Und ich kann auch anders führen. Also ich tue mich wesentlich leichter. Ich brauche immer so ein Modell, auf was ich hinsteuere. Also die Berge jetzt hinter mir, gehe gerne in die Berge, mache auch Expeditionsbergsteigen. Und um so eine Expedition vorzubereiten, ich weiß genau, ich will auf diesen Berg gehen. Und um auf diesen Berg raufzukommen, brauche ich diese Grundvoraussetzungen. Jeder, der mit mir mitgehen will, braucht gewisse Grundvoraussetzungen. Der muss trainiert sein, der muss wissen, was wichtig ist, was nicht wichtig ist. Das kann ich dem alles lernen. Ja, aber in dem Augenblick, wo das Ziel feststeht, was wir erreichen wollen, wenn alle hinter dem Ziel stehen, dann gehen wir gemeinsam auf diesen Berg und haben ein tolles Erlebnis und dann sind alle höchst motiviert. Und ganz vorne steht zu wissen, was ist die Vision, was ist das Ziel und dann ist das Wie. Wie organisieren wir uns, wie bereiten wir uns darauf vor, um dieses Ziel zu erreichen? Und dann wird man es auch schaffen. Wenn man gut vorbereitet ist, weiß, was man will, dann wird man es schaffen. Und andersrum, wenn irgendeins dieser Elemente fehlt, also wenn ich jetzt über Führung philosophieren würde, ohne dass ich jetzt irgendwie eine große Strategie habe, dann ist das so ein bisschen, wie sagt man, ja, also so eine Luftnummer.
Also Luftgitarre.
Was führe ich denn dann? Ja, also dann habe ich da eine Truppe, der eine kommt mit Badelatschen und der andere kommt mit Bergschuhen, mit Klimaschuhen und der eine will ans Meer und der andere will auf den Berg und ich bin jetzt der gute Führer, der irgendwie jetzt da den gemeinsamen Nenner findet. Das kann es nicht sein. Also ich sage mir, ich muss vorgeben, wo geht's hin und dann sage ich, Badelatschen passen jetzt für den Berg nicht, sondern du brauchst jetzt gute Bergschuhe. Und ich glaube, dieses Prinzip, sehr plakativ mal, aber ich glaube, das bringt es vielleicht auf den Punkt. Mhm.
Ja, wunderbar. Genau.
Wir nehmen gerade hier die Einrichtung auseinander.
Das war ein guter Schlusspunkt auf den Punkt. 55 Minuten haben wir jetzt schon wieder rum. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich finde, das war wieder sehr inspirierend. Das ist ja auch das Tolle an euch. Deswegen machen wir diesen Podcast, dass wir auch, Jörg und ich, da immer wieder beschwingt und bestätigt rausgehen. Vielleicht sollte man mal jemanden einladen, der das, was wir machen, einen totalen Mist findet, mal so einen Hardliner, an dem wir uns ja mal anders abarbeiten müssen. Aber ich bin glücklich.
Das wäre aber auch mal witzig.
Ja, also ich glaube, wir sind uns da komplett einig. Wir beide wünschen dir, du bist ja jetzt immer noch erst ein paar Monate da, weiter viel Erfolg, viel Spaß, tolle Wegbegleiter und einen grandiosen Erfolg mit deinem Führungsansatz. Wie gesagt, ich bleib da persönlich gerne dran, weil ich glaube, ihr seid ein ganz tolles Testimonial für das, wofür ich auch stehe, habe ich ja schon gesagt. Insofern, toi toi toi, vielen Dank für deinen wertvollen Input, deine Zeit und alles Gute.
Ja, und du hast eine coole Ausstrahlung, wollte ich nochmal sagen. Also wirklich so eine, wo man merkt, dass du in deiner Mitte ruhst. Finde ich sehr angenehm. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, es hat mir Spaß gemacht. Jörg, Jens, viele Grüße nach Hamburg und würde mich freuen, wenn wir uns mal persönlich treffen.
Absolut.
Absolut. Wir nach München oder nach Innsbruck zu kommen.
Gehen wir mal wandern, oder?
Ja, ja, genau.
Das Wandern ist auch. Wenn er sowas macht, also wir machen das auch gerne. Wir bewegen uns ja auch gern.
Das ist auch ein Teil unseres Angebotes, den regelmäßigen Hike. Ich bin ja Pilger. Ich weiß ja aus meiner eigenen Jakobszeit, wie wichtig das Gehen ist, auch metaphorisch. Und insofern wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee.
Und dann haben wir mal richtig Berge, nicht so wie hier im Norden. Ja, genau.
Also,
bis dann, schönes Wochenende.
Alles Gute und bis bald. Ne? Servus, ciao.
Ciao. Ciao.
Rebellentalk, der große Freiheit.com.